Wir haben hier gleich mal ein Bild von diesen Schafen und den Böcken, von dieser Bibelstelle, die wir heute anschauen wollen, von diesem Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Ein Gleichnis ist ja immer dazu da, dass etwas verdeutlicht wird, was man sonst schwerer ausdrücken kann. Da haben wir also einen König oben auf dem Thron, das ist Jesus. Und hier wird gesagt, wenn der Menschensohn wiederkommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Das Erste, was Jesus hier deutlich macht, ist, es gibt unterschiedliche Sorten Menschen. Hier sind ja alle Völker vor ihm versammelt, aber in allen Völkern gibt es zwei Sorten Menschen. Schafe sind nicht Böcke. Und diese Böcke sind auch nicht Schafböcke, wie ich ganz lange gedacht habe, sondern von der Übersetzung sind das eigentlich Ziegen, Ziegenböcke. Ja? Schafe sind brav, Böcke sind bockig. Schafe sind so wie der gute Hirte selber, die sind demütig, von Herzen sanftmütig. Ich habe noch nie gehört, dass jemand vom Schaf gebissen wurde. Ziegenböcke sind aber nicht so. Meine Oma, die hat so einen Ziegenbock mal damals gehabt und der hat mich quer über den Hof verfolgt und der hat dann ja auch Hörner gehabt und der rammelte mir dann gern in die Magenkuhle und ich hatte erst Ruhe, als der dann geschlachtet wurde. Äußerlich sind Schafe auch anders. Schafe sind weiß und die Ziegen, gerade in Israel, wo Jesus ja dieses Gleichnis erzählt, die Ziegen sind schwarz oder dunkel. Schafe sind eben nicht Böcke. Jesus, der beschreibt in diesem Gleichnis keine Kleinigkeit, sondern das Weltgericht, den Anfang der Ewigkeit. Das Gericht und danach beginnt die Ewigkeit. Da wird also entschieden, wo man die Ewigkeit verbringt. Er meint mit den Tieren eben Menschen aus allen Völkern und spannenderweise wird an dieser Stelle nicht der Glaube der Menschen bewertet, sondern das Tun der Menschen. Und das ist ja ganz spannend. Wir sind ja in der reformatorischen Tradition, sagen wir immer, der Glaube allein rettet, der Glaube an Jesus Christus. Und wir haben Recht damit. Aber in diesem Gleichnis gibt es eine neue, eine andere Facette, die zum Glauben mit dazugehört. Jesus wird Herr und Meister genannt von den Schafen und von den Böcken. Aber Jesus hat schon selber gesagt in der Bergpredigt Matthäus 7, Vers 21, es werden nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, in das Himmelreich kommen, sondern nur die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Jesus selber hat also schon gesagt, Glaube ist wichtig, klar, aber der Glaube hat mit Tun zu tun. Du kannst nicht einfach nur Lippenbekenntnisse machen. Das geht nicht. Dann schaffst du es nicht letztendlich dahin, wo du hin willst. Die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Was ist der Wille des Vaters im Himmel? Nochmal in kurzen Worten. Ihr alle seid ja lange im Gottesdienst. Was will Gott von uns? Ruft mal rein. Seid mutig. Sonst muss ich es sagen. Gehorsam? Ja. Den Nächsten lieben. Ne? Gott und den Nächsten und darin sind wir gehorsam, weil das ist das Doppelgebot der Liebe. Und darin sind alle anderen Sachen ja schon zusammengefasst, sagt Jesus selber. Echter Glaube an den Gott der Liebe, echter Glaube führt unweigerlich dazu, dass ich auch andere liebe, dass mein Glaube also in die Tat übergeht. Unsere Beziehung zum Gott der Liebe, die färbt auf uns ab, die möchte auf uns abfärben. Aber die Frage ist, wie und wo erlebe ich denn die Beziehung zu Jesus? In diesem kleinen Musical hat das ja so angedeutet, Jesus, ich weiß gar nicht, welche Kleidergröße du hast. Ja? Also wenn du nackt bist, ich würde dir ja Klamotten geben, aber ich habe dich nicht gesehen. Ja? Und da gibt uns das Gleichnis eben einen ganz starken Hinweis, wie und wo ich die Beziehung zu Jesus erlebe. Nicht nur im persönlichen Glauben, in der stillen Zeit, im Gebet, was alles richtig und wichtig ist, sondern ich erkenne Jesus im Mitmenschen, in meinem Nächsten, in dem, der Not leidet, der Sorgen hat, der allein ist. Und Jesus, der zählt hier jetzt verschiedene Alltagssituationen auf. Ich lese das nochmal vor, ab Vers 35. Da sagt er: Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Die Not in der Welt, die verleitet manche Menschen dazu, dass sie sagen, oh, warum lässt Gott das zu? Habe ich gerade jetzt auch in der Radioandacht auf der Hinfahrt gehört, ja? Dass auch ältere Menschen sagen, ein Gott, der Auschwitz zulässt, der die Umweltkatastrophen zulässt, den Ukraine-Krieg oder die Unruhen, die Unterdrückung in Völkern, so ein Gott kann doch nicht lieb sein. Aber hier ist eine andere Dimension. Die Not der Welt, die soll unser Herz, das Herz von Gottes Familie, von den Christen, soll es erwärmen zur Barmherzigkeit. Es soll zum Dienst ermuntern, dass wir nicht sagen, ach, das geht uns alles nichts an, sondern dass wir uns einsetzen, dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir Menschen lieben, diese Welt lieben, so wie Jesus diese Welt liebt. Jesus arbeitet einen Kontrast heraus. Das ist bei Gleichnissen ganz oft, dass das eine dem anderen gegenübergestellt wird. Und er arbeitet diesen Kontrast heraus. Da gibt es die eine Sorte Mensch und dann gibt es die anderen, die genau das Gegenteil tun. Die einen kümmern sich, die anderen nicht. Die Gruppe der Schafe, die hat es richtig gemacht. Die sind hell, die sind rein. Die Gruppe der Schafe, die hat es wie der barmherzige Samariter gemacht. Sie sind nicht am Leid des Nächsten vorübergegangen. Die Böcke auf der anderen Seite hatten keinen Bock darauf. Im Gleichnis, da gibt es dann noch einen anderen Kontrast. Denn beide Sorten Menschen, die hier unterschieden werden, beide erleben vor Gericht einen Überraschungsmoment. Denn beide fragen sich, ja, wann sollen das gewesen sein? Jesus, wann haben wir dir denn geholfen oder wann haben wir dir nicht geholfen? Beide sind überrascht. Beide werden dort ein Aha-Moment haben vor dem Thron Jesu, wenn er wiederkommt. Beide hätten nicht gedacht, dass ihr Umgang mit anderen Menschen von Jesus persönlich genommen wird. Aber das zeigt uns, wie Gott ist, wie groß seine Liebe ist. Jesus als Sohn Gottes, er liebt. Und wenn er eine Karteikarte hat mit 8 Milliarden Menschen seit dieser Woche, auf dieser Karteikarte kennt er jeden Einzelnen. Und er liebt jeden Einzelnen. Und er hat sogar die Haare auf den Köpfen gezählt, bei denen, die noch Haare haben. Seine Liebe ist so groß. Er liebt nicht nur die, die uns in den Kram passen, er liebt auch die, die uns Mühe machen. Und gerade die besonders hoffnungslosen Fälle, die ein mieses Leben haben, ein gottloses Leben, die sich selber verletzen, weil sie nicht wissen, wo oben und unten ist, die liebt er wie ein Vater. Und er wünscht sich so sehr, dass ihr Leben gelingt. Wenn sie sündigen, wenn Menschen sündigen, dann ist Gott nicht einer, der sagt, oh, du hast meine Regeln übertreten, hinaus. Sondern er ist wie ein Vater, der mitleidet. Ach Mann, du weißt immer noch nicht, wie es richtig geht, wie du dir selber und anderen helfen kannst, dass es gut wird, dass das Leben besser wird, dass es gelingt. Dafür sind die Gebote in der Bibel da, nicht als Gesetz, nicht als Korsett, das einengt, sondern als Freiheit, als ein Handlauf, an dem man laufen kann in gefährlichem Gelände. Hier sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und immer wenn Jesus das sagt, dann ist es enorm wichtig, eins der wichtigsten Sätze der Bibel. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Jesus stellt sich auf eine Stufe mit dem hoffnungslosesten Mensch auf der Erde. Jesus ist Mensch geworden, um auf Augenhöhe zu kommen. Und er sieht in dem, ja, wirklich hoffnungslosesten Fall ein Ebenbild seines Vaters. Ein Ebenbild, was geliebt werden will und geliebt werden muss. Das ist ein zentraler Satz der Bibel. Was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Zwangsweise mussten die Jünger, die dieses Gleichnis ja zuerst gehört haben, die mussten sich jetzt fragen, ja, wie gehe ich denn mit anderen Menschen um? Und diese Frage, die müssen wir uns heute auch stellen. Die Bibel ist nicht so ein Ding, was uns immer bestätigt, sondern die Bibel will uns herausfordern, dass wir wirklich überlegen, wie gehen wir mit unserer Lebenszeit um, mit dem, was Gott uns gegeben hat an Kraft und Zeit und auch der Möglichkeit zu lieben. Sehe ich in meinem Mitmenschen ein Ebenbild Gottes? Ich habe eine kleine Übung für euch. Ich bitte euch mal alle aufzustehen. Öffnet die Augen und dreht euch einmal 360 Grad um die eigene Achse und guckt jedem Einzelnen, den ihr seht, hier mal ins Auge. Zählt mal, wie viele Menschen hier im Raum sind. Mal sehen, ob wir nachher auf die gleiche Zahl kommen. Wir sind nicht zufällig hier. Jeder Einzelne ist ein Ebenbild Gottes, nach dem Bild Gottes gemacht. Jeder von euch kann denken, fühlen, wollen, hat Persönlichkeit, ist fähig zu lieben und Beziehung zu leben. Jeder von euch ist es wert, dass er geliebt wird, dass er unterstützt wird, dass er zur Familie Gottes dazugehören darf. Ist das nicht toll, diesen Blick der Liebe zu haben, den Jesus mit jedem Einzelnen hatte, mit dem er unterwegs war. Er hat sogar seine Feinde geliebt, die, mit denen er hart diskutiert hat, die gegen ihn waren. Er hat geliebt, ihr dürft euch widersetzen. Wie viele Menschen waren wir denn nun? 18. Das ist ja gar nicht mal so schlecht für die Nach-Corona-Zeit. Aber ich hoffe, wir kommen mal wieder auf die Level vor Corona. Also ladet immer kräftig ein, auch die von uns, die ein bisschen träge geworden sind. Da muss ich das nicht immer machen. So. Liebst du die Menschen um Jesu Willen? Nicht, ich bin nicht immer liebenswert. Ihr könnt meine Frau fragen. Zu Hause bin ich manchmal auch eine ganz schöne Nervensäge. Aber um Jesu Willen bin ich liebenswert, weil Jesus mich liebt und annimmt. Jesus, der redet an dieser Stelle nicht von Smalltalk und oberflächlichen Beziehungen. Er redet nicht davon, dass wir uns um die kümmern, mit denen wir sowieso können und mit denen man eine gute Zeit hat und feiern kann, sondern ganz speziell nennt er hier Situationen, wo ein Mensch in Not kommt und in diesen Notsituationen dort zeigt sich dann, ob wir für ihn da sind oder für sie da sind. In unserem Gemeindemotto, da steht ja dieser eine Unterpunkt, Dienen, Diakonie, und das ist ja auch in unserer Gemeinde hier eine längere Geschichte, die wir auch durch das Basecamp manchmal in ganz verschiedenen Formen schon gelebt haben. Wir wollen Dienende sein, steht da auf dem Zettel, die die Not um sich wahrnehmen und helfen. Das ist also auch eine Absicht, die wir haben. Wir wollen Dienende sein, die die Not um sich herum wahrnehmen und helfen. Die Schafe im Gleichnis, die haben die Not wahrgenommen, den Hunger, den Durst, die Einsamkeit, die Blöße, die Verletzung und die Isolation. Und sie hatten durch ihre Beziehung zu Jesus eben diese Augen der Liebe bekommen, die wir gerade so ein bisschen trainiert haben. Und darum führt das eine zum anderen. Ihr Glaube führte zwangsläufig dazu, dass sie den Notleidenden dienen. Und wisst ihr was, warum die christliche Kirche sich damals ausgebreitet hat, den ganzen Welt, das ganze Römische Reich ergriffen hat? Das war nicht nur, weil die verfolgt wurden, das war nicht nur, weil die einen Missionsbefehl hatten und das darauf angelegt haben. Die Kirche ist gewachsen, weil die ersten Christen gedient haben. Denen, die nichts wert waren, Kinder, Kranke, Behinderte. Sie haben in jedem Einzelnen das Ebenbild Gottes gesehen und gesagt, für dich, um deine Seele kämpfe ich, für dich bin ich da. Du kannst bei uns ein Zuhause haben, komm in unsere Gemeinde, komm zu uns nach Hause, wo du Essen bekommst, wo du Obdach bekommst. So ist Gemeinde gewachsen. Nicht durch Programme und nicht durch Missionspredigten, die feurig waren, sondern durch dieses Lebenszeugnis und Diakonie. Das Gleichnis heute, das führt uns vor Augen, dass keine Sache, die ich im Glauben tue, das kann noch so klein sein, dass irgendetwas umsonst ist. Jesus vergisst dich nicht. Wir sind durch Jesus Christus gerettet, wir dürfen in den Himmel. Aber an dieser Stelle wird er nochmal sagen, was du alles Tolles gemacht hast, für wen du da gewesen bist. Und er klopft dir auf die Schulter und sagt, ja, die kleinste Geste wird bei ihm gesehen und kommt nochmal zur Sprache. Und das wird von Jesus, dem König der Herrlichkeit, dann auch belohnt. Aber auch die Belohnungen stellen hier einen Kontrast dar. Einmal sagt er in Vers 34, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Kommt her! Und dagegen sagt er zu den anderen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Wusstet ihr, dass der Teufel selber Angst hat vor der Hölle? Das ist eine Bestrafung für den Teufel, der ist da nicht der Chef. Das ist eine Bestrafung. Und das ist auch eine Bestrafung für alle, die nicht lieben in ihrem Leben, die das nicht versuchen zu lernen von Jesus Christus, der selber die Liebe ist. Den Kontrast merkt ihr den hier? Zu den Guten sagt Jesus, kommt her, zu den Bösen sagt er, geht weg. Die Belohnung oder Bestrafung, die liegt darin, wie man die Beziehung zu Jesus in der Ewigkeit erlebt. Das ist das Wichtigste. Darum dreht sich alles in der anderen Welt. Entweder ich darf bei Jesus sein, der mich ja jetzt schon liebt, der jetzt schon für mich da ist. Und ich darf mich in Ewigkeit liebhaben lassen, mit ihm mal kuscheln oder ne, sagen, hey, ne, was ist los, was machen wir heute? Oder es muss eine Ewigkeit sein, wo diese unbeschreibliche Liebe den Menschen bewusst wird, sie da aber nicht mehr rankommen. Jesus sagt, geht weg von mir. Das Gleichnis ist im Grunde sehr ernst und christlicher Glaube ist auch eine sehr ernste Angelegenheit, weil es geht um deine und meine Ewigkeit und es geht um die Ewigkeit von jedem einzelnen Menschen, der dir in deinem Leben begegnet. Unser Handeln in diesen paar irdischen Lebensjahren, das stellt schon die Weichen für die Ewigkeit. Und wenn wir jetzt nicht lieben, warum sollen wir dann an einen Ort gehen, wo es nur noch Liebe gibt? Wenn wir jetzt aber schon anfangen zu lieben, dann haben wir schon ein bisschen trainiert und kommen uns da nicht so fremd vor. Und darum ist unser Leben und auch unser Christsein, unser Glaube von so großer Bedeutung. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben, andere zu lieben, das Beste draus zu machen. Aber wir sollen diese Zeit nutzen. Wir leben in einer Vorbereitungszeit, in der sich unsere Beziehung zu Jesus immer wieder neu bewähren muss, wo man nicht sagen kann, ja, ich bin doch Christ und alles so. Ja, grundsätzlich schon. Aber die Frage ist doch, was machen wir da draus? Und so, wenn man in der Bibel guckt, muss man sich ja auch im Kontext angucken und da stehen noch andere Gleichnisse im Kapitel davor. Da wird zum Beispiel gesagt, Jesus vertraut uns den Glauben an, damit wir damit handeln. Das ist das Gleichnis von den anvertrauten Funden, von den Talenten. Wer den Glauben nicht benutzt, den er jetzt hat, der verliert später sogar auch den Rest. Dann ist das irgendwie, na, entweder du liebst oder nicht. Da gibt es nur Schwarz und Weiß. Oder der Glaube, der ist wie das Öl der Jungfrauen. Wenn wir ihn nicht in die Tat umsetzen, wenn wir nicht praktisch werden mit unserem Glauben, auch mit unserem Gemeindemotto, wenn wir es nicht umsetzen, wenn wir uns nicht frisch neu füllen lassen, unseren Krug, unser Leben füllen lassen, dann kann es am Ende eben auch mal zu knapp werden. Und dann geht es um alles, ob wir bei der Feier dabei sind oder nicht. Wir sind wie der Knecht, der bei dem am Ende geschaut wird, wie er gehandelt hat, als sein Herr weg gewesen ist. Haben wir Verantwortung übernommen für unser eigenes Leben, für unser Reden, für unser Handeln oder nicht? Haben wir einfach nur gefeiert. Jesus hat das Gleichnis erzählt, um seine Hörer wachzurütteln. Und dafür ist heute der Ewigkeitssonntag, denke ich mal, gut. Durch diesen klaren Kontrast muss man sich damals und auch heute positionieren. Wo stehe ich denn im Moment? Und wo will ich mal stehen, wenn mein Leben von Jesus beurteilt wird? Wir sind aus Glauben, aus Gnaden gerettet. Wir können uns nicht den Himmel verdienen, aber wir können den Himmel verspielen, wenn wir aus unserem Glauben nicht Taten folgen lassen. Das sagt auch zum Beispiel der Jakobusbrief und auch Paulus an anderen Stellen. Wir sollen es nicht bei Worten und Gedanken lassen, sondern das Gute umsetzen, mit Augen der Liebe durch diese Welt gehen. Und wenn du in der kommenden Woche einem Menschen in Not begegnest, dann denke an die Worte deines Herrn, in ihm, in diesem Nächsten, begegnet dir Jesus. Lasst uns also lieben, was das Zeug hält, und nicht bockig sein, habe ich hier so stehen, denn das lohnt sich, das lohnt sich für alle Ewigkeit. Amen.